Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen heute auf die Frage, wie Geld sich so investieren lässt, dass es den größtmöglichen Beitrag zu Nachhaltigkeit leistet. Darüber forscht mein heutiger Gast. Falko Petzold ist Gründer und Leiter des Center for Sustainable Finance and Private Wealth im Fachbereich Finanzen an der Universität in Zürich und er befasst sich mit Systemic Investing. Was das genau eigentlich ist und wie er zum Thema gekommen ist, das klären wir jetzt gleich mal. Ich sage herzlich willkommen, Falko Petzold, schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Herr Petzold, jetzt weiß ich, Forscher neigen ein bisschen zur Ausführlichkeit, vielleicht zum Anfang mal in ein, zwei Sätzen. Erklären Sie uns doch mal, was Systemic Investing ist. Ich glaube, Impact Investing ist ein Begriff, den viele kennen. Auch mit ESG kann fast jeder was anfangen. Aber Systemic Investing, würde ich sagen, ist noch etwas erklärungsbedürftiger. Was genau ist das? Wie unterscheidet sich das von beispielsweise dem Impact Investing?
Der große Unterschied liegt darin, dass man beim Impact Investing letztlich in einzelne Punktlösungen investiert, nennen wir das. Also zum Beispiel, dass in einem Fahrzeug ein anderer Motor, eine andere Antriebstechnologie drin ist oder so. Versus beim systemischen Investing überlegt man sich, welches System hier eigentlich im Zentrum ist. Zum Beispiel die Mobilität in Deutschland für Einzelpersonen. Und überlegt sich dann, wie dieses System funktioniert. Wer sind die unterschiedlichen Akteure? Und dann ganz wichtig, was sind die wichtigsten Hebelpunkte, um tatsächlich großen Wandel in diesem ganzen System zu erreichen?
Also ein sehr ganzheitlicher Ansatz, kann man sagen. Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen und auch, muss man sagen, zu der speziellen Zielgruppe? Sie arbeiten ja mit vermögenden Personen, Familien. Wie kam das zustande?
Ich habe mich schon immer gefragt, wie ich den größten Hebel durch meine Arbeitsleistung haben kann in meinem Leben. Bin dann im Finanzbereich gelandet, weil halt im Kapitalismus natürlich Finanzströme extrem entscheidend sind. War bei einer Privatbank und habe da Nachhaltigkeitsfonds aufgegleist. Und da habe ich schnell gesehen, dass viele Hochvermögende sich sehr interessieren für Nachhaltigkeit, aber auch die Kundenberater die Barriere sind. Und ich habe dann zu dieser Thematik promoviert, war letztlich an der Universität Harvard. Dort haben wir einen Kurs ins Leben gerufen, der ausschließlich für Hochvermögende ist, die mehr Impact haben wollen. Und dann aus diesem Kurs in Harvard heraus habe ich diese Einheit hier an der Uni Zürich gegründet, wo wir jetzt auch Ableger in Singapur und in Nordamerika haben und letztlich eine globale NGO sind. Mit Fokus auf Hochvermögende und jetzt neuerdings eben auch auf Systemwandel.
Das heißt, wenn Sie sagen, die Kundenberater waren die Barriere, die haben gar nicht so richtig im Angebot gehabt, was nachgefragt gewesen wäre, kann man sagen.
Das ist tatsächlich exakt so und das sehen wir auch heutzutage noch in verschiedensten Studien. Die Problematik ist letztlich nicht die, dass auf das Top-Management von Banken zum Beispiel nicht diese Nachhaltigkeitsthematik mehr umgesetzt haben wollte, auch aus ganz einfachen Gründen, dass es sich zum Beispiel lohnt, natürlich auch bessere Kundenbeziehungen aufbauen zu können, diese Produkte anbieten zu können und so weiter. Es mangelt oft auch nicht unbedingt am Angebot von Produkten, sondern letztlich ist es halt so, dass Kundenberater limitierte Zeit haben, die sie mit ihren Kunden verbringen können. Und da ist es vielen Kundenberatern einfach zu kompliziert, herauszufinden, welche Nachhaltigkeitsthemen, welche Ansätze etc. jetzt diesen einen Kunden oder die Kunden interessiert. Und dann lassen sie es einfach.
Jetzt haben Sie ja eben schon dargestellt, es gibt beim Systemic Investing einen sehr ganzheitlichen Einsatz. Erfordert das dann auch seitens der Investoren eine gewisse Einarbeitung, wie komme ich denn da überhaupt rein? Ich muss ja ungefähr auch verstehen oder versuchen zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, was ineinander spielt an diesen Stellen.
Ja, das ist natürlich genau die Grundfrage, die sich jetzt dann Investoren stellen, die das erste Mal von diesem Begriff hören. Und genau dafür haben wir letztlich einen Kurs auch ins Leben gerufen, den wir das letzte Jahr das erste Mal durchgeführt haben mit 20 Teilnehmern, allesamt private Vermögenseigentümer, Eigentümerinnen. Das führen wir jetzt diesen Mai auch nochmal durch. Und auf der Basis davon haben wir auch einen Investor-Guide entwickelt, also eine Unterlage, die genau zusammenfasst, wie geht man das eigentlich ran als privater Investor. Und es ist gar nicht so kompliziert, haben wir herausgefunden.
Was würden Sie denn sagen, wenn jemand sich dafür interessiert, was muss man mitbringen? Sie sagen, es sind hochvermögende Klienten. Ab welchen Volumina würden Sie sagen, kann man da sinnvoll etwas beitragen? Und inwieweit brauche ich vielleicht auch eine gewisse kritische Größe, damit dieses Prinzip überhaupt erfolgreich wirken kann?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sehr schnell und häufig aufkommt. Tatsächlich ist es aber so, dass es jetzt gar nicht so abhängig ist von Volumen, die da gesprochen werden. Es ist ja letztlich ein Ansatz, der meiner Ansicht nach ein Ansatz ist, den man nicht wieder vergessen kann. Cannot be unseen, würde man auf Englisch sagen, weil letztlich geht es einfach nur darum, sich zu überlegen, dass natürlich jedes Thema, mit dem man sich auseinandersetzt, sei es eben Elektromobilität oder Gesundheitssysteme oder viele andere Themen, alles ist letztlich in einem System. Es ist ein Gesundheitssystem, es ist ein Mobilitätssystem, es ist ein Energiesystem und es ist letztlich eigentlich dumm, wenn man sich nicht vor der Allokation von jedem Kapital, sei es nur eine kleine Spende, mal genau überlegt, ganz roughly, wie sieht dieses System eigentlich aus? Wie funktioniert das? Was sind hier für Akteure? Und gibt es vielleicht manche spezifische Akteure, manche spezifische Hebel, die eine sehr, sehr große Hebelwirkung haben können? Und andere wiederum, die vielleicht eigentlich überhaupt keinen Beitrag wirklich zum Systemwandel haben können. Und das will ich mir natürlich kurz mal vorher überlegt haben, bevor ich irgendein Kapital allokiere und sei es auch nur eine kleinere Spende. Aber natürlich umso mehr, wenn ich mir hier überlege, ein größeres Ticket in Private Equity oder Venture Capital zu machen.
Das heißt aber, insgesamt ist es schon ein Stück weit auch kollaborativ. Also das heißt, ich habe verschiedene Stellen, die ich irgendwie vernetzen und koordinieren muss. Das muss ja irgendwo zusammenlaufen, oder?
Ja und nein. Also es ist so, dass tatsächlich, und das haben wir auch in diesem Investor Guide dargestellt, auf Basis von Informationen von über 80 Family Offices Stiftungen, die dieses systemische Investing betreiben. Also das Erste, was wir da finden, ist, es ist jetzt tatsächlich nicht so schwierig, sich einfach mal hinzusetzen. Das kann man schon alleine machen und überhaupt mal zu überlegen, dieses Thema, in dem ich mich jetzt hier gerade befinde, was ist wohl dahinter ungefähr so das System, der Wirkmechanismus, was für Akteure gibt es, wie spielen die zusammen. Das kann man erstmal alleine machen. Das kann relativ zügig gehen und schon sehr informativ sein. Allerdings, ja, was dann ganz schnell passiert ist, und das ist ein ganz wichtiger Teil von dem Ansatz, man sieht natürlich ganz schnell, oh, hier gibt es verschiedene Themenbereiche, verschiedene Akteure, die wichtig sind, vielleicht Forschung, vielleicht sind das andere Stiftungen, vielleicht sind das regulatorische Themen, die ich gar nicht kenne. Und da möchte ich jetzt natürlich mal mit den Akteuren in Austausch treten, um zu lernen, wie jetzt dieser Teil von dem System funktioniert. Und genau das passiert dann, also diese Family Offices, die sich mit Systemic Investing auseinandersetzen. Eine der Kernerkenntnisse, die die haben, ist, dass es ein hochkollaborativer Ansatz ist. Man eben sehr schnell merkt, dass man für wirklich intelligente Investmententscheidungen mit auch anderen Stakeholdern sprechen möchte, mit denen man vielleicht sonst gar nicht gesprochen hat.
Und wie trifft man dann Entscheidungen? Trotzdem dann jedes Family Office für sich? Oder kann es dann auch sinnvoll sein, dass man sich ein Stück weit irgendwo abstimmt?
Ja, also was tatsächlich sehr interessant ist, und das ist sowieso zutreffend für diese ganze Impact Investing, Sustainable Investing Community, es ist eine hochkollaborative Community. Es wird von Außenstehenden massiv unterschätzt, wie bestehende Netzwerke überhaupt agieren, also dass es die gibt. Es gibt da Tonic, es gibt Twist. Together we invest for systems transformation. Twist, das sind über 80 Stiftungen, Family Offices, die sich nur zu dieser Thematik austauschen. Es gibt Subgruppen innerhalb von The Impact, das ist auch eine Family Office Community. Und diese Family Offices, diese Investoren sind hochkollaborativ, sind sehr, sehr daran interessiert, dieses Wissen miteinander zu teilen.
An welcher Stelle kommt denn dann beim Systemic Investing der Renditeaspekt ins Spiel? Also wie ist dann auch die Abwägung zwischen, ich sag mal, dem Outcome, den ich gerne erzielen möchte, den Veränderungen, die ich bewirken möchte und vielleicht der Rendite, die ich im Zweifel ja vielleicht dennoch auch ganz gerne hätte?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, übrigens auch von allen unseren Programmen, dass ist natürlich entscheidend ist, dass sich überhaupt die Investoren selber erstmal überlegen, was sie eigentlich erreichen wollen. Und das wird ganz oft vergessen. Es ist ja absolut möglich, natürlich sehr attraktive finanzielle Renditen zu erzielen, insbesondere wenn man sich über Zusammenhänge eines Systems Gedanken macht, insbesondere wenn man über Impact Investing nachdenkt, was ja letztlich auch nichts anderes ist, als sich zu überlegen, was sind denn die großen Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, die wirklich eine Transformation gerade verursachen in unserer Wirtschaft. Natürlich lassen sich da sehr, sehr gut auch sehr attraktive Investments finanziell gesehen finden. Nur muss sich halt vorher jeder Investor selber überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Und das ist leider genau eine Lücke, die in der derzeitigen Vermögensverwaltungsindustrie besteht, dass letztlich Vermögensverwalter, Berater oft gar nicht diese Diskussion mit den Kunden führen. Da wird einfach ausgegangen von, hey, Market Rate Returns, was auch immer das dann eigentlich wäre, ist hier das Ziel. Dabei haben ja natürlich viele Investoren sehr unterschiedliche Ziele und sehr viele unterschiedliche Ziele, vielleicht auch für unterschiedliche Töpfe von Kapital.
Das heißt, Sie würden dafür plädieren, da etwas tiefer einzusteigen und auch etwas besser abzuschichten mit den Klienten, wo vielleicht eher der Outcome im Vordergrund steht und wo der finanzielle Aspekt. Das heißt, es kann sein, dass ich sage, diesen Teil, da möchte ich eine Rendite und bei jenem Teil stelle ich die Rendite zurück, aber möchte gerne folgende Veränderung bewirken, zum Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich der wichtigste und eigentlich immer vergessene erste Schritt. Das ist genau das, was wir in allen unseren Programmen als allererstes machen. Wir schreiben auch jetzt derzeit gerade wieder so einen Investor Guide genau zu dieser Thematik. Und zwar, was sind die Fragestellungen, die man sich zuerst beantworten muss, bevor man überhaupt irgendwas macht? Und die allererste Fragestellung, dieser allerersten Fragestellung ist tatsächlich, welche Ziele habe ich? Verschiedenste Ziele, vielleicht für unterschiedliche Töpfe von Kapital. Das können Impact-Ziele sein, das können finanzielle Ziele sein. Und das muss man sich als erstes mal genau überlegen.
Jetzt kennt man ja von den finanziellen Zielen, dass es bestimmte KPIs gibt, die werden definiert. Daran messe ich meinen Erfolg, da mache ich so eine Art Benchmarking. Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei den Impact-Zielen, da bin ich ja in einem sehr langfristigen Zeithorizont möglicherweise auch unterwegs. Und da gibt es ja vermutlich jetzt auch nicht unbedingt einen Benchmark für irgendwas, woran ich mich orientieren kann. Inwieweit lässt sich denn auch da der Erfolg messen und irgendeinen Weg brauche ich ja, damit ich feststelle, dass ich nicht irgendwie von meinen Zielen abrücke? Irgendwie muss ich ja feststellen, dass ich on track bleibe, oder?
Ja, genau. Dann sprechen Sie natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema und letztlich auch ein Evergreen-Thema an, ja, sozusagen. Ein Thema, was es schon lange gibt, was immer gefragt wird, das ist letztlich Impact-Messung oder man sollte eigentlich eher von Impact-Management sprechen. Und wissen Sie, was ich da extrem interessant finde, ist, da gibt es einen großen Unterschied letztlich zwischen Investoren, die sich noch nicht wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und denen, die schon lange in dem Thema sind. Und zwar, was ich viel sehe, ist, dass wirklich Family Offices Investoren, die sich schon viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was die verstehen ist, es geht letztlich nicht darum, ein perfektes Impact-Messungssystem zu entwickeln, weil das geht gar nicht. Weil wenn man eigentlich Impact messen möchte, müsste man ja das machen, was wir machen, um zum Beispiel einen neuen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Da macht man einen Randomized Control Trial. Ja, also verschiedene tausende Menschen bekommen den Impfstoff und andere tausende bekommen ihn halt nicht. Das kann man hier natürlich nicht machen. Man kann letztlich Outcomes messen, ja, also Ergebnisse, die irgendwie generiert werden von den Unternehmen und so weiter und so fort. Das sagt aber noch nicht, sind das eigentlich wirklich wichtige Ergebnisse, Outcomes, die diese Firma erzielen. Jedoch, Investoren, die wirklich schon lange über dieses Thema nachdenken, die machen nämlich was ganz anderes. Und zwar, die überlegen sich vorher mal ganz genau, was für Themenbereiche, was für Interventionen sind denn die, die überhaupt vielversprechend sind, Impact zu leisten. Und dafür sind zum Beispiel diese Gedanken im Systemen extrem wichtig.
Jetzt sind Sie unterwegs in der Private Wealth Community. Es liegt ja aber auch unbestritten sehr viel Kapital bei institutionellen Anlegern in Pensionskassen, bei Versicherungen, Private Equity, Asset Managern und so weiter. Ließe sich dieses Prinzip Systemic Investing auf solche Zielgruppen übertragen oder ist es schwieriger, weil die vielleicht auch mit diesem kollaborativen Ansatz noch nicht so firm sind?
Ja, es ist natürlich so, was ich sehr spannend finde, wie gesagt, an dieser ganzen Thematik ist, dieses cannot be unseen. Also wenn man mal davon gehört hat, denkt man sich, es macht eigentlich gar keinen Sinn, irgendwelche Kapitalallokationsentscheidungen zu treffen, sei es aus Impact oder aus finanzieller Sicht oder wegen beiden Themen, ohne sich vorher zu überlegen, an welche Themen bin ich hier eigentlich exponiert? Und wie sehen die eigentlich aus, wenn man mal überlegt, was die Systeme, die da zugrunde liegen, sind und wie die funktionieren? Das wichtige Bild, was hier genutzt wird in dieser Systems Thinking Community, die übrigens ganz spannend aus dem MIT auch rauskommt, ist das folgende, und zwar, das ist halt das ganz klassische Eisberg-Modell. Dass man sich überlegt, man sieht halt so einen Eisberg, nicht wahr? Man sieht die Spitze eigentlich nur, die aus dem Wasser herausragt. Und letztlich diese Spitze, das sind so die News. Das sind die News, die man in den Medien liest zu verschiedenen Themenbereichen. Aber dann unter der Wasseroberfläche ist natürlich der Großteil des Eisbergs. Und das sind ganz andere Elemente. Und zwar sind das nämlich die Elemente, was sind eigentlich die, ja, letztlich Systemkonfigurationen, die da drunter liegen. Also es gibt Events ganz oben, aber da drunter sind ja Strukturen, wie halt jetzt dieses System, sei es die Fischerei, sei es Gesundheit oder andere Systeme, wie funktioniert dieses System, was sind die Strukturen, die da zugrunde liegen, und dann ganz unten, der größte Teil, sind übrigens interessanterweise Mental Models, also was für Glaubensmodelle sind eigentlich die, in denen alle Akteure in diesem System agieren, was sind deren Beliefs und so weiter. Und eben, was man ganz oben sieht, sind nur so die News, aber darunter liegt natürlich viel mehr, halt letztlich das System. Und das sollte man sich natürlich vor allem auch als institutioneller Investor überlegen, bevor man seine Entscheidungen trifft, und interessanterweise auch überlegen, wie kann ich ganze Portfolien bauen, wo man vielleicht Synergien eigentlich sogar erzielen kann, indem man halt in verschiedene Akteure innerhalb eines Systems investiert, die von verschiedenen Wandel profitieren.
Jetzt ist ja beim Thema Synergien, wahrscheinlich wird der ein oder andere Asset Manager zusammenzucken, weil man lernt ja klassischerweise nicht alle Eier in einen Korb. Ich muss da irgendwie Hedging betreiben und es muss ein bisschen ausbalanciert sein. Wie geht die Community beim Systemic Investing vor, damit man jetzt nicht vom Risikoprofil her irgendwie zu stark in die eine oder andere Richtung kippt? Das wird ja da auch irgendwie ausbalanciert werden müssen, nehme ich an.
Ja, das ist natürlich ein enorm spannender Themenbereich und wirklich auch ein Themenbereich, wo traditionelle Investoren viel nochmal lernen können und drüber nachdenken können. Ich möchte hier auf die Transcap Initiative auch verweisen. Die Transcap Initiative ist ein Think Tank, der sich genau mit diesen Fragestellungen auch im Systemic Investing auseinandersetzt und da verschiedene auch Implikationen für traditionelles Investment aufgeschrieben hat. Und ich denke, eine der wichtigsten Implikationen ist, dass tatsächlich die Überlegung in diesem Systemic Investing sehr anders ist als dieser traditionelle Diversifikationsgedanke, wo man hier natürlich immer nur über Diversification nachdenkt oder sehr viel. Und was man hier macht letztlich ist, man formt verschiedene Portfolien. Also Diversifikation wird eigentlich erreicht durch die unterschiedlichen Portfolien. Aber innerhalb dieser Portfolien sucht man nach Synergien. Wie kann ich in verschiedene Investments hier investieren? Das kann man auch sehr gut noch mit der philanthropischen Arbeit verbinden und eben innerhalb dieses Portfolios Synergieeffekte erzielen. Also zum Beispiel entlang der Wertschöpfungskette investieren und eben optimalerweise noch andere Kapitalformen mit einbringen, wie zum Beispiel auch Philanthropie, was natürlich jetzt wahrscheinlich wichtiger ist für zum Beispiel Family Offices als vielleicht für institutionelle Investoren, aber auch die haben oft Stiftungen und so weiter. Und das Ziel wäre eben hier, Synergien zu erzielen über Anlageklassen hinweg.
Jetzt verfolgen Sie ja die Initiativen schon eine ganze Weile. Haben Sie so eine Art Lieblingsprojekt oder ein Beispiel, wo Sie sagen, da hat Systemic Investing mal wirklich gut funktioniert, da haben wir auch ein greifbares Ergebnis erzielt oder eine Verbesserung bewirkt? Haben Sie dann einen Favoriten?
Also eine gute Thematik, die man sich anschauen kann, ist das Food Waste, also die Verschwendung von Speisen in den USA, Nahrungsmittel in den USA. Da gibt es die Fink-Familie und es gibt eine sehr schöne Fallstudie, die darüber geschrieben wurde von unseren Kollegen am MIT. Jason Jay und Alvin Yao haben eine Fallstudie über die Fink-Familie geschrieben, die tatsächlich so einen systemischen Ansatz verfolgt haben, um eben Food Waste in den USA entgegenzutreten. Was natürlich schwierig in diesem Themenbereich ist, wirklich den Impact zu messen, weil man hat ja keine Baseline, also man hat ja keinen Vergleichswert für was wäre passiert, wenn es nicht diese Intervention gehabt hätte. Ein anderes sehr schönes Beispiel, was derzeit auch lesbar ist, ist von Lucas Walton. Lucas Walton ist der Enkel von dem Sam Walton, dem Gründer von Walmart. Und Lucas Walton hat einen Multimilliarden Single Family Office und hat unter anderem ein Portfolio aufgesetzt, was im Bereich des Ozeane aktiv ist und da eben auch ein systemisches Portfolio aufsetzt mit eben unterschiedlichen Subportfolien, Investmentvehikeln, wo nach Synergien innerhalb dieser Vehikel gesucht wird und wo auch philanthropisches Engagement und auch das Engagement mit anderen Akteuren, zum Beispiel für Steuerstrukturen, für Versicherungsstrukturen etc. gesorgt wird.
Was glauben Sie, wenn Sie mal so ein bisschen vorausschauen, wenn Sie mal überlegen, wo Systemic Investing hinkommen kann, wie weit glauben Sie, wird es sich in der Breite auch etablieren können, vielleicht als, sagen wir mal, ergänzender Ansatz zum traditionellen Investieren oder vielleicht auch als, ja, als neue Art Investments zu denken?
Ja, wir denken oft über die Entwicklung dieses ganzen nachhaltigen Anlagebereiches in vier Phasen. Die erste Phase war letztlich die Entstehungsgeschichte von nachhaltigen Anlagen. Das war ja in den 1700ern in den USA, wo religiöse Gruppen beschlossen haben, nicht in Sklaverei zu investieren. Das war so die Erfindung der Ausschlusskriterien um 1700 in den USA. Dann in den 80er, 90er, 2000ern kam dieses ganze Thema ESG auf. Und dann jetzt in den Mitte 2000ern das Thema Impact Investing, was eben schon sehr impact-fokussiert ist. Und meistens geht es ja um Private Markets. Was jetzt eben letztlich hinzukommt, ist tatsächlich dieser Systemic Investing-Gedanke, wo man letztlich die anderen Ansätze lediglich als Werkzeuge nutzt, um eben diese Portfoliostrukturen aufzubauen, die auch wirklich informiert sind von den tatsächlich real existierenden Systemdynamiken, die hinter diesen einzelnen Themen stehen. Und da kann man dann natürlich Ausschlusskriterien, ESG, Stimmrechtswahrnehmung, Impact Investing, auch Philanthropie etc. als Werkzeuge einsetzen.
Also schon eine ganz schön lange Reise, wenn man es mal so betrachtet, die das nachhaltige Investieren hinter sich hat, war mir so auch noch nicht bekannt. Und auch noch einen Schritt Weg zu gehen. Ich bin sehr gespannt, wo es uns hinführt und sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute sich mal die Zeit genommen haben, uns einzuführen in die Gedankenwelt des Systemic Investing. Das war Falko Petzold, der Gründer und Leiter des Center for Sustainable Finance and Private Wealth im Fachbereich Finanzen der Uni in Zürich. Vielen Dank, dass Sie im Podcast waren. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Was war sonst noch los in der ESG-Community? Darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen in dieser Episode. Und ich habe dafür meinen Kollegen Franz Kongbui zu Gast. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Herr Franz, wir fangen mal mit einem Thema an, das uns regelmäßig hier beschäftigt. Es geht um Klimabilanzen und da gibt es neue Statistiken zu den DAX-Konzernen, zu den Fort- und Rückschritten. Wie ist denn der Stand? Geht's vorwärts oder eher rückwärts?
Ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Im Schnitt haben die Unternehmen ihren CO2-Ausstoß gesenkt, was ja erstmal gut klingt, aber bei fast der Hälfte ist der Ausstoß gestiegen und der Energieverbrauch ist insgesamt höher als vorher. Und das zeigt, leichte Schritte wurden gemacht, aber jetzt kommt der schwere Teil.
Warum tun sich denn so viele Konzerne jetzt schwerer mit der CO2-Senkung?
Ja, weil die einfachen Maßnahmen, zum Beispiel auf Ökostrom umstellen, die sind größtenteils erledigt. Jetzt geht's ans Eingemachte, also Produktionsprozesse umkrempeln, neue Technik einsetzen, Lieferketten durchleuchten. Und das kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit, gerade in einer Phase voller Krisen.
Muss man denn jetzt befürchten, dass die Unternehmen aufgeben?
Nein, aber der Enthusiasmus hat merklich gelitten. Der Weg zur Klimaneutralität ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das war vielleicht vorher klar, aber die Unternehmen merken jetzt, dass man nicht mit jedem grünen Etikett gleich nachhaltiger ist. Jetzt geht es um harte Arbeit und auch darum, nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufzumachen.
Eine weitere Debatte, die ja auch in der Gesellschaft für heiße Diskussionen schon gesorgt hat, ist das Stichwort Wärmepumpe. Manche lieben sie, andere hassen sie und die Regulatorik geht hin und her. Jetzt haben wir eine neue Regierung seit kurzem und man muss sagen, um die Wärmepumpe, es kehrt nicht so richtig Ruhe ein, ne?
Nee, das ist immer noch ein Auf und Ab. Nach einem dramatischen Einbruch ist die Nachfrage zuletzt wieder gestiegen, was Hoffnung gibt. Die Technik hat sich eigentlich auch durchgesetzt. Viele Hausbesitzer sehen sie als Standard, aber die politische Unsicherheit bleibt. Gerade wenn die neue Regierung Signale sendet, dass es keine klare Richtung mehr gibt.
Jetzt ist ja das Thema auch durchaus geschäftsrelevant für viele Unternehmen, auch für einige der bekannteren Startups, Enpal oder Thermondo. Wie reagieren denn die jetzt?
Ja, ganz pragmatisch. Die wissen, es gibt viel zu holen auf dem deutschen Markt und der ist noch lange nicht gesättigt. Und da setzen viele auf Komplettlösungen. Wärmepumpe, Solar, Speicher. So bleibt man flexibel und kann Kunden mehr bieten als nur Heiztechnik. Trotzdem, solange die Gesetzeslage wackelt, bleibt auch das Geschäft volatil.
Was müsste denn passieren, damit die Wärmepumpe und ihre Verbreitung mehr Fahrt aufnehmen in Deutschland?
Ja, es braucht halt Klarheit, also klare Förderregeln, ein verlässlicher gesetzlicher Rahmen und eine Entideologisierung der Debatte. Wenn die Leute verstehen, dass es um effiziente, zukunftsfähige Technik geht, nicht um politischen Zwang, dann geht es auch mit der Nachfrage weiter nach oben. Technik allein reicht nicht. Vertrauen ist da auch der Schlüssel.
Lass Lass uns mal noch an die Finanzmärkte schauen. Das Omnibus-Paket, das eine Vereinfachung der ESG-Regulatorik mit sich bringen soll, das hat auch Implikationen für den Bereich der grünen Anleihen. Was ist denn da im Moment das Problem, Franz?
Naja, die sind im Prinzip ja eine gute Idee, Geld für nachhaltige Projekte einsammeln. Aber die Regeln dafür sind extrem streng. Viele Unternehmen, vor allem kleine, schaffen es gar nicht erst durch die bürokratischen Hürden. Und Banken, die solche Anleihen ausgeben wollen, tun sich ebenfalls schwer, weil sie fast nur, in Anführungszeichen, perfekte grüne Projekte finanzieren dürfen.
Genau, da setzt ja das Omnibus-Paket auch an. Was soll sich denn künftig durch das Paket ändern?
Ja, es soll erstmal Erleichterungen bringen. Zum Beispiel sollen kleine Unternehmen auch dann als nachhaltig gelten, wenn sie einfach alle Umweltgesetze einhalten. Das klingt simpel, das ist es auch und es könnte auch viel bewirken. Wenn diese Hürden niedriger sind, wird der Markt für grüne Anleihen plötzlich deutlich größer.
Und was heißt das dann für Banken und Kunden?
Mehr Spielraum. Eine Bank könnte zum Beispiel Kredite für E-Autos oder nachhaltige Häuser einfacher über grüne Anleihen refinanzieren. Und auch Kunden würden davon profitieren, weil solche Kredite dann attraktiver und vielleicht sogar günstiger werden. Das Omnibus-Paket könnte also wirklich Schwung bringen, wenn es denn richtig umgesetzt wird.
Ja, da warten wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf. Dir schon mal vielen Dank für die Einschätzung bisher. Das war Franz Kongbui. Danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und Ihnen darf ich noch kurz einige Events mit an die Hand geben. In der kommenden Woche vom 2. bis 3. Juni findet die Hamburg Sustainability Conference statt. Sie ahnen es, in Hamburg. Und vom 4. bis 5. Juni trifft sich die Branche zum Climate Transformation Summit in Berlin. Und wir hören uns wieder am Donnerstag, den 12. Juni, mit der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.